Freut euch in dem Herrn alle Zeit und abermals sage ich, freut euch, eure Güte lasst kund sein allen Menschen, der Herr Jesus Christus ist nahe. Mit diesem Satz doppelter Bedeutung, er ist nahe, wo zwei oder drei oder mehr versammelt sind und er ist nahe im Sinne seines baldigen Kommens, möchte ich euch auch begrüßen nochmal. Dankeschön sagen. Einige von euch kannte ich noch, etliche nicht mehr. Die Zeit geht so schnell vorbei und das ist eines meiner stärksten Eindrücke, dass man also kaum mitkommt, wie die Zeit vergeht. Ich habe gesagt, das ist mit dem Dankeschön, vielen Dank an alle Helfer, Technik und so weiter. Ich habe gesagt, dass es mir im weitesten Sinne ums Gebet geht oder ganz speziell ums Gebet. Und ich dachte, es passt vielleicht gerade wiederum für die kommende Gebetswoche. Und ich lese dazu einen Text, einige Sätze aus der 1. Chronik, Kapitel 4, 1. Chronik 4, Abvers 9. Und ich lese es nach der Luther-Übersetzung, genau gesagt nach der letztjährigen neuen Bearbeitung der Luther-Übersetzung im Deutschen. Es ist nicht viel Unterschied, aber das ein oder andere Wort kann ein bisschen anders formuliert sein. 1. Chronik 4, Vers 9 und 10. Jabez war angesehener als seine Brüder. Und seine Mutter nannte ihn Jabez, denn sie sprach, ich habe ihn mit Kummer geboren. Und Jabez rief den Gott Israels an und sprach, ach, es kommt diese alte Sprache noch nach Luther, dass du mich segnetest und mein Gebiet mehrtest und deine Hand mit mir wäre und schafftest, dass mich kein Übel bekümmere. Und Gott ließ kommen, worum er bat. Meine Schwestern und Brüder, liebe Freunde, als wir vor einigen Jahren den Haushalt unserer Oma in der Stuttgarter Gegend, habt ihr schon gehört, dass ich von daher stamme, aber schon lange Wahlbayer bin, als wir den Haushalt von ihr auflösten, sie war gestorben, da meinten gewisse Verwandte, lass das doch eine Firma tun. Nicht? Die sind darauf eingestellt, in Klammer, und die werfen dann nachher fast alles weg. Dann war ich hinterher froh, als ich in der umfangreichen Sammlung plötzlich noch eine begehrte Liste, Auflistung meiner Vorfahren fand. Da war ich froh, dass ich alles selber gesichtet hatte. Die nicht sonderlich begeisternde Arbeit hatte sich gelohnt. Wenn wir die scheinbar langweiligen Geschlechtsregister der Bibel aufschlagen, reizen diese auch nicht jeden, alles gründlich durchzulesen, durchzuarbeiten. Aber vielleicht springt uns da plötzlich irgendwo eine Anmerkung ins Auge, dann wird mal als suchender Bibelleser plötzlich hellwach. Es ist doch interessant, selbst herauszufinden, was sich hinter solch einem Namen zuweilen verbirgt. Was mag jene Vorfahren im Glauben zu ihrer Zeit bewegt haben? Lebten sie mit Gott? Und wie? So zum Beispiel Jabez. Kennt ihr ihn? Ich muss gestehen, er ist mir zuvor auch nie aufgefallen. Aber ich sollte in einer anderen Gemeinde im Rahmen von Themen übers Gebet zu diesem Thema etwas ausarbeiten und vortragen, habe ich dann gemacht und hinterher gefiel es mir irgendwie doch und ich dachte, man ist ja auch selbstkritisch, wenn man eine Predigt vorbereitet hat und ich kann nicht bei jeder sagen, dass ich nun hellauf über mich selber begeistert bin, aber der Geist Gottes oder Gott wird es schon irgendwie so lenken, dass es auch eine Hilfe ist und ging es mir also auch so, dass ich plötzlich Interesse fand an diesem Jabez, an diesem Menschen, den ich da entdeckt hatte. Und ich frage nochmal nach, was macht eine solche Auflistung von Menschen wie ihn oder ihm so bemerkenswert, dass es gleich als Bestseller, so in Amerika geschehen, zu Tausenden verkauft wurde. Als ich dann darüber sprach, brachte mir jemand ein Büchle in Deutsch, und ich habe das inzwischen auch, und sagte, ja, ich habe das auch, und ich habe es auf Deutsch auch schon gelesen. Was ist das Besondere an dieser Stelle, dieser Auflistung der biblischen Geschlechter, der Menschen nacheinander? Ich denke schon, dass Jabez so gerade heraus Gott bat, wäre heute nicht immer selbstverständlich. Wir haben ja manchmal Hemmungen oder sehen uns selber vielleicht nicht so positiv oder denken, es ist alles anmaßend, wenn wir Gott einfach so etwas vorlegen. Doch es ist ein Satz im Zusammenhang mit seinem Gebet, der lautet, und Gott ließ kommen, worum er bat. Er ist also damit bei Gott angekommen. Ist das nicht wunderbar? Aber ist es so selbstverständlich? Zumal für jemand, dessen Mutter ihm den Namen, auf Deutsch übersetzt, Schmerz gegeben hatte. Nun ja, bei einer Geburt gibt es immer Schmerzen. Aber in der Regel freut man sich hinterher sehr schnell, und die Mutter vergisst die Schmerzen und ist sehr glücklich, dass sie jetzt einen Sohn hat oder eine Tochter hat. Aber diese Mutter von Jabez, die hat sich gemerkt, ich habe ihn mit Schmerzen geboren, und sie war irgendwo immer ein bisschen, soll ich sagen, traumatisiert deswegen. Nun ist es so, dass ja im Denken jener biblischen Zeit der Name, den man seinem Kind gab, eine besondere Bedeutung hatte. Es war sozusagen dessen Lebensprogramm, der Schlüssel, um künftige Verhaltensweisen zu verstehen. Und Gott selbst gab Menschen oft einen neuen Namen. Da fällt uns wahrscheinlich allen etwas ein, Abraham wird zu Abraham. Es ist zum Teil auch eine sprachliche Variante, aber nicht nur. Jakob wird zu Israel. Was es bedeutet, dass Saul oder Saulus später Paulus hieß, das wissen wir auch alle. Aber ein Junge mit dem Rufnamen Schmerz, das ist doch etwas ungewöhnlich. Neudeutsch würde man vielleicht sagen, kennt ihr den Begriff? Opfer. Also nicht, was man opfert in der Gemeinde, sondern der wird negativ gesehen, wird vielleicht sogar gemobbt, weil er ja mit dem Leben nicht so zurechtkommt oder Nachteile erlitten hat, dann kriegt er noch eins drauf. Furchtbar. Man stelle sich nur die Entwicklung eines Kindes vor, welches von seinen Kameraden, Freunden dauernd gemobbt wird. Und die rufen, Opfer, komm her, oder Opfer, ach, du hast hier nichts zu sagen, und so weiter. Und da hat Jabez als Heranwachsender gegengesteuert und das einzig Richtige getan, und Jabez rief den Gott Israels an, steht hier. Dieser junge Mann hat allen Mut zusammengenommen und sich mit seinem ganzen Leben an Gott gewandt. Und dieses Gebet, welches uns inhaltlich doch einigermaßen überrascht, wurde der Schlüssel zur Befreiung von seinem angeblichen Makel, von seiner Not, für eine glücklichere Zukunft. Das bedeutet auch, oder deutet auch die Beobachtung an für später, Jabez aber war angesehener als seine Brüder. Es war nicht einfach so eine Bevorzugung, naja, den mag ich lieber als den, sondern es mag zur Entscheidung beigetragen haben, dass er in der Tradition seines Volkes lebte, dass er sie kannte, und dass er auch ganz besonderen Zugang zum Gebet fand, wie es auch das Klavierstück gemeint hat, und dass er durch die Erlebnisse seiner Vorfahren zu Gott gefunden hat. Aber auch das ist nicht selbstverständlich. Ich denke zurück an eine Mutter, deren Sohn, als ich in Landshut Prediger war, zu uns in die Pfadfindergruppe kam. Und das war ein ganz unruhiger Kerl, ist immer viel rumgerannt und hat kein Sitzfleisch gehabt, vor allem wenn es um eine Andacht ging. Und die Mutter hat noch mehr Kinder gehabt, hat gesäuft und hat gesagt, ach, ich habe darüber nachgedacht. Und dann kam ich auf den Gedanken, Gott hat keine Enkel. Derselbe Sohn ist Jahrzehnte später zwar nicht, soll ich sagen, noch nicht in der Adventgemeinde, aber ein sehr gläubiger Mensch in der FEG geworden. Seine Kinder, seine Familie auch, er hat auch viele Schicksalsschläge erlebt. Und er war an manchen Orten, wo er Adventisten näher kennengelernt hat, unter anderem in Tansania. Mein Sohn war 6,5 Jahre als Lehrer und Missionar in Tansania gewesen. Und just zu der Zeit kam er auch dorthin. Oder zu einer früheren Zeit in Papua-Neuguinea, wo, ich weiß, ob der Name manchen noch bekannt ist, unser Missionsexperte Osterwall als junger Mann gewesen war, ja, der sehr, wie soll ich sagen, sehr lebensnahe Dinge aus seiner Mission erzählt hat. Und da war er dann auch dort und sie haben auch Kontakt gepflegt. Stefan, ich sage das ganz offen, mein Sohn hat mal dort eine Predigt gehalten, wo er der andere Mann war und er hat ihm dafür das Auto repariert, also nicht dafür, sondern er hat es halt gemacht, weil er es konnte, er hat zwei Meisterberufe und so. Und wie er zurück war, zeigte er mir ein Album mit lauter Menschen aus der Umgebung dort. Und dann sagte er an einer Stelle, das hier, das war ein Mörder. Das war ein Adventist. Der war natürlich in der Reihenfolge zuerst Mörder und dann hat er sich bekehrt. Ja? Und dann, wie ich dann ging, hat der Mann, von dem ich spreche, der ehemalige Pfadfinder, der nun sehr gläubig ist, mich gebeten, betest du noch mit uns? Es war zu der Zeit nicht mehr überall sonst üblich, aber er wollte das so. Und wir haben immer noch guten Kontakt und vielleicht geht die Entwicklung im Glauben weiter. Gott hat keine Enkel, aber Gott hat Menschen, die sich selber Gott zuwenden und so weiter. Bei Jabez fällt mir auf, er betet etwas anders als andere Leute. Eine Binsenwahrheit ist, dass wir unsere Gebete, und oft in unseren Gebeten unsere profanen Wünsche vorbringen. Lieber Gott, mach dies und tu das. Und wenn er da nicht gleich folgt unserem Beten, dann sind wir oft enttäuscht und sagen, warum und so weiter. Ich habe früher auch so meine Phasen durchgemacht und oft auch Gott in den Ohren gelegen mit Problemen, warum hilfst du mir da nicht und so weiter. Und dann fing ich irgendwann mal an, ich weiß gar nicht mehr, wann das war also kein genauer Termin, Gott mehr zu danken, statt ihm immer mit meinem Gejammer in den Ohren zu liegen. Und es muss wohl so gewesen sein, dass ich den Psalm 103 besser verstehen gelernt habe. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Und da erlebte ich in der Folge viel mehr positive Fügungen von Gott. Oder soll ich sagen, sie sind mir besser aufgefallen. Vorher, von der negativen Betrachtungsweise her, ist mir gar nicht so bewusst geworden, wie Gott oft hilft. Als ich nun von Jabez las, bin ich neugierig geworden. Ich wollte wissen, wie verhielt es sich denn mit seinem Beten? Und war sein Glaube stärker als der meinige oder als der unsrige? Führte er ein vorbildlicheres Leben? Was machte denn seine Gebete so erhörungsfähig? Sein Mut oder die Selbstverständlichkeit, wie er sie vorbrachte? Oder nahm er Gott mehr ernst, so erwartungsvoll wie er war? Schauen wir es uns noch ein bisschen genauer an. Seine erste Bitte lautete ja, segne mich. Nochmal frage ich, darf man das Gott einfach so sagen, fordern für sich selbst? Ist das nicht was man eher anderen wünscht? Ist es nicht egoistisch, seinen Segen für mich selbst zu fordern? Ich glaube nicht. Gott ist doch an unserem Wohlergehen interessiert. Er weiß um unsere Bedürfnisse und er bietet ja seinen Segen auch an verschiedenen Stellen ausdrücklich an. Deshalb sollen wir jederzeit oder dürfen wir ungehemmt zu ihm beten und nicht wie jener Zeitgenosse, der bei einem Problem Gott bat, Herr, wenn du mir dieses eine Mal noch hilfst, dann lasse ich dich wieder längere Zeit in Ruhe. Soll jemand gesagt haben. Das ist nicht die Art, wie wir beten. Das Ansinnen des Jabez war es auch nicht. Und ich verstehe sein Verhalten als Ausdruck eines wachsenden Vertrauens zum himmlischen Vater, zu ihm als liebendem Vater, als Freund. Dann darf man auch für sich selbst um seinen Segen bitten. Jetzt habe allerdings ich mich auch gefragt, was ist das denn, Segen oder Segnen? Wir verwenden das Wort oft gedankenlos und es ist mehr als nur ein frommer Satz, Gott segne dich, oder noch unverbindlicher, Gottes Segen. Und zwar dann, wenn wir vielleicht jemand Mut machen oder helfen sollten oder irgendwas, wissen nicht richtig wie, und dann retten wir uns hinter diese Aussage. Segnen ist auch nicht nur eine Höflichkeitsform. Mir fiel das besonders auf, als ich in München, meiner Nähe, wo ich wohne, in der Asylantenbetreuung mithalf. Da ging es um minderjährige Asylsuchende, also alle unter 18 Jahre. Und wenn ich dann hinkam und sollte eine Gruppe begleiten zum Deutschtest in die Stadt rein, mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder so, dann habe ich sie auch gefragt, how are you? Oder man sagt es auch anders in Englisch. Die Antwort, fine. Und dann war das Gespräch zu Ende. Also ob man sagen würde, hallo oder ich grüße dich. Das war zu wenig. Man erwartete nicht eine wirklich offene Antwort. Und wenn man länger sprach, persönlicher, dann haben sie sich schon geöffnet. Aber nicht mit einem Schlagwort. Und wenn ein Bruder oder eine Schwester mit einer manchmal nach außen nicht sichtbaren Not unsere Annahme oder Anteilnahme braucht, dann ist es schon wichtig, dass wir es persönlicher versuchen. Nicht durch ein Schlagwort, aber manchmal sind auch Mitgläubige oder Suchende gerade da enttäuscht worden. Was meint Segnen? Von der lateinischen Sprache her ist es ein Zuspruch von Glück und Gedeihen, Schutz und Bewahrung. Gewisse Kirchen bringen es ja durch das sogenannte Signum, das Kreuzeszeichen, zum Ausdruck. Aber wir meinen, dass es nicht nur eine formale Sache sein kann. Die Vorstellung aus Hebräer 4 trifft es meines Erachtens besser. Da gibt Gott regelrecht die Anweisung, ihr sollt meinen Namen auf die Israeliten legen, dass ich sie segne. Und da spürt man oder merkt man, dass im Hintergrund an den Heiligen Geist gedacht ist. Gottes Namen, also auch dessen Geschenk, seine Hilfe über das Leben der anderen auszubreiten, das wünscht sich wohl auch Jabez. Es ging aber nicht nur um materiellen Wohlstand, das könnte man meinen, denn daran erkannte die Gesellschaft damals, dass jemand von Gott gesegnet war, so meinte man. Im Neuen Testament ist übrigens dann mehr vom geistlichen Segen die Rede. Vielleicht hatte Jabez davon auch schon eine Ahnung und mir scheint wichtig zu sein, er überlässt es Gott, wo, wann, wie, in welcher Form er segnet. Segne mich so, ich zitiere jetzt nicht, sondern denke, dass so ähnlich gesagt haben könnte, segne mich so, wie du das für richtig hältst, du, mein Gott, weißt, was gut ist für mich. Und dann ist ein großes Vertrauen da. Und dann bleibt er einfach offen für das Wirken Gottes in seinem Leben. Das führt mich zur zweiten Bitte dieses Beters, ihr Lieben. Segne mich und erweitere mein Gebiet. Ich habe das beim ersten Mal falsch gelesen. Ich habe gelesen, erweitere mein Gebet. Hier geht es um das Gebiet. Was ist das? Hier geht es auch nicht um mehr Land für einen jungen Bauern, um den Segen daran zu erkennen. Verschiedene Bibelausleger sind sich einig, dass hier die persönlichen Grenzen eines Menschen gemeint sind. Vielleicht würden wir heute sagen, mein Horizont. Da wünscht jemand sich die Erweiterung seines Lebensrahmens, um in seinem Denken und Handeln nicht eng zu bleiben. Was unser Leben für uns und andere bringt, dafür sind unsere persönlichen Grenzen, dafür ist unser Horizont sozusagen verantwortlich oder maßgebend. Ich versuche in einem aktuellen Beispiel zu erläutern, vielleicht etwas weiter hergeholt, ob wir Deutsche weiterhin unbeeinflusst und ohne große Angst Flüchtlinge willkommen heißen, hat sicher zu tun, beim Einzelnen mit der Erziehung, Bildung, Erfahrung, Eigenständigkeit im Denken und Gottvertrauen. Also mit den ganz subjektiven menschlichen Begrenzungen oder mit dem wachsenden Gebiet. Und über mangelnde Flexibilität las ich einmal folgendes Wortspiel. Ich möchte es bitte nicht als Diskriminierung einer anderen Kirche verstanden wissen, aber ich sage dazu, das hat ein katholischer Mensch formuliert. Doppelpunkt, frag 100 Katholiken, was das Wichtigste ist in der Kirche. Sie werden sagen, die Messe. Frag 100 Katholiken, was das Wichtigste ist in der Messe. Sie werden sagen, die Wandlung. Sag 100 Katholiken, dass das Wichtigste in der Kirche die Wandlung ist. Sie werden empört sein. Nein, alles soll bleiben, wie es ist. Ich habe mich nur gefragt, ich würde es nicht aussprechen, wenn ich das über mich selber auch sagen würde, vielleicht würde ich auch ein Stück in dieses Raster geraten, hoffentlich nicht. Da ist von unseren menschlichen Grenzen die Rede, von unserem Horizont, auch wie der entstanden sein kann. Auch Jabez muss diese Problematik schon früh erkannt haben und das ist heute wie damals nicht viel anders. Leben wir in einem selbstgeschaffenen System. Es gibt einerseits Sicherheit, alles soll bleiben, wie es ist, ist zugleich auch die Grenze. Wenn aber die Grenze zu Schmerzen beginnt irgendwie und wir selbst oder anderen Schwierigkeiten bringen, dann wäre es hilfreich, das System in Anführungszeichen zu öffnen. Und das könnte eine bibelgemäße Aufgabe sein. Grenzen zu erweitern, das kann auch durch Gott geschehen, wird durch Gott geschehen. Das würde andererseits manchmal zur Unsicherheit führen. Man hat nicht mehr alles unter Kontrolle. Und selbst christliche Gemeinden stagnieren oder geraten manchmal in Not aufgrund einer Abhängigkeit von vorherigen Systemen, die gar nicht immer alle biblisch begründbar sein müssen. Das gilt für manche Dinge, wo auch wir als gläubige Menschen ein Stück weit ein Spiegel unserer Umwelt sind. Da hat dann aber schon ein lutherischer Theologe namens Robertus Meldenius gewusst und den Satz geprägt im Jahr 1626, im Wesentlichen Einheit, im Unwesentlichen Freiheit, über allem die Liebe. Man hat diesen Satz dem alten Augustus zugeschrieben. Aber Joachim Hildebrand hat in einer Kalenderandacht im vorletzten Jahr geschrieben, dass eigentlich auf den Robertus Meldenius zurückgeht. Und letztlich könnte es auch in der Bibel stehen oder steht ähnlich dort. Jabez scheint sinngemäß das Bedürfnis erkannt zu haben und bat Gott um Erweiterung seines Gebiets, also seine menschlichen Begrenzungen. Er betete um Öffnung seines Denksystems. Denn nur wo jemand sich selbst in Demut erkennt, dann wird die Herrschaft Gottes weiteren Raum ergewinnen. Wenn Gott Grenzen öffnet, wird er selbst uns Sicherheit bieten. Und wer seinen Segen erleben will, der muss oder darf von ihm immer mehr abhängig werden. Und nicht von Menschen. Dafür ist er da, auch wo wir manchmal meinen, in seinem Dienst und Zeugnis überfordert zu sein. Deshalb auch die dritte Bitte noch an den Allmächtigen. Jabez fügt seinem Gebet hinzu, wie von Luther übersetzt, möge deine Hand mit mir sein, dass du mich frei machst von Unheil und schaffest, dass mich kein Übel bekümmere. Dieser hebräische Begriff für Unheil oder Übel ist genau diese Last von der Mutter, ich habe ihn mit Kummer geboren. Und Jabez wird klar, ohne Gott bekomme ich diesen Stempel nicht los. Und wir kennen das vielleicht auch, wenn man geistlich vorankommen will, dass dann doch der Gegenspieler Gottes uns gerade da anficht, wo wir vielleicht noch ein bisschen schwache Stellen haben. Das erinnert mich, dieser dritte Satz von Jabez, schaffe, dass mich kein Übel bekümmert an das Vaterunser. Wo es in der älteren Übersetzung heißt, erlöse uns von dem Übel. Später heißt es von dem Bösen, kann man auch übersetzen und das kann sich auch auf den Gegenspieler Gottes zugleich beziehen. Aber erlöse uns von dem Übel, das hat Jabez damals sinngemäß auch Gott schon gebeten. Mit Jabez Bitte bricht der negative Bann. Ich darf wie er mit Gottes Befreiung rechnen, mit seinem Segen. Gottes Segen kann auch gegen das Böse, den Einfluss des Bösen wirken. Und wo das mehr von uns tun, da darf die Gemeinde, glaube ich, Erweckung erleben. Wenn du aber Gott darum bittest, dass er dich auf diese Weise neu macht, dann füge sinngemäß hinzu, danke Herr, dass du mich erhört hast. Und hole bitte die abgegebenen Probleme nicht wieder zurück. Ihr Lieben, Gott hat das Gebet des Jabez erhört. Der Name Schmerz, Jabez, spielt in seinem Leben keine weitere Rolle mehr. Und ich frage mich, sind wir nicht auch alle ein bisschen Jabez? Jeder mit seinem Leben, jeder mit seiner Vergangenheit. Dann dürfen wir auch ganz unkompliziert zu Gott kommen, jederzeit für seine Barmherzigkeit danken und wirklich um seinen Segen bitten. Er erhört dich aufgrund deines schlichten Vertrauens zu ihm und zu seinen unbegrenzten Möglichkeiten. So wird unsere menschliche eventuelle Begrenztheit, Gottes Gelegenheit, das Leben eines jeden, der zu ihm kommt, zu einem erweiterten, wachsenden Gebiet zu machen für sein Leben und für sein Wirken in dieser Welt. Jabez hatte am Anfang seines Lebens schlechte Karten gezogen, sagt man. Doch als er eines Tages mit Gott sprach, da reagierte der allmächtige, liebende Vater und Gott ließ kommen, worum er bat. Wenn das auch deine Erfahrung ist, liebe Schwester, lieber Bruder, dann lebe weiter in dieser persönlichen Freundschaft mit ihm. Rede mit deinem Gott, oft vertrauensvoll, wie Jabez. Mach es möglichst jeden Tag oder zu jeder Gelegenheit. Seine Geschichte will uns Mut machen. Unseren himmlischen Vater dürfen wir konkret um seinen Segen bitten. Natürlich auch für andere, aber auch für uns selbst. Dass er uns annimmt, einen neuen Anfang schenkt, wo notwendig, und uns in eine frohe Zukunft begleitet. Glaube es nur. Ohne diesen Gott kann und will ich nicht mehr leben. Ich brauche die tägliche Beziehung zu Jesus und die Kraft dessen, der da war, der da ist, der da kommt. Danke, Herr, von ganzem Herzen, dass du unsere Bitten erhörst. Amen.